Guerilla FM.
Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge und einer neuen Woche mit Guerilla FM. Ich bin Petra und bei mir ist mal wieder
Toni,
genau.
Das ist der Toni immer dabei, wer soll hier sonst sein?
Letzte Woche warst du es nicht, von daher, ja,
für die... Naja, ich war es schon, aber...
Ja, du warst es schon, aber wir hatten keine Zweierfolge. Genau, stimmt, ich war nicht da, richtig.
Du warst nicht da. Also insofern müssen wir sagen, hallo Petra, endlich wieder in der Sendung.
Mal da und auch mal wieder Petra, genau. Und ihr seid auch mal wieder da oder immer da, wie auch immer. Schön, dass ihr da seid. Ja, es geht weiter mit unserer Reihe Marketing Canvas und diesmal wieder mit dem Thema Anfragen generieren, Teil 2. Du hattest ja letztes Mal schon gesagt, dass wir uns nicht auf einen Kanal fokussieren sollten, also nicht nur einen, sondern dass wir auch 3 bis 4 optionale Kanäle eben oder Kanäle alternativ auch nutzen, um Anfragen zu generieren, eben gerade wenn der eine Kanal versickert, vertrocknet, dass wir dann auch vorbereitet
selber
sind.
Selber nicht auf dem Trocknen
sitzen. Selber nicht auf dem Trocknen sitzen, genau. Und damit ihr heute weiter auch nicht auf dem Trocknen ohrmäßig sitzt, geht es heute weiter mit den nächsten Punkten.
Korrekt. So, das nächste ist wahrscheinlich, ich muss immer sagen, wenn ich die Gesetzesinitiativen lese und das, was bei E-Mail-Marketing passiert und wie schwieriger das immer wird, und dann vergleiche ich das mit der guten alten Post, dann sage ich immer, die Post muss eine unglaubliche Lobby haben oder Lobbyarbeit leisten.
Ja.
Von der man gar nichts mitbekommt, so sonst merkt, Briefe sind nie beeinträchtigt. Ja? Also jeder kann mir einen Brief schicken an mich zu Hause, wenn er meine Adresse hat und meinen Briefkasten damit zumüllen, was oftmals mehr Spam ist als alles andere, was ich bekomme, während E-Mails immer weiter reglementiert werden. Und deswegen unser Hinweis, wenn man Adressen hat, deswegen wollte man die auch sammeln, damit man einen Kanal zur Verfügung hat. Echte Briefpost funktioniert aus verschiedenen Gründen hervorragend. Der eine Grund hat damit zu tun, da alles immer weiter digitalisiert wurde und wird, ist, dass du mal Post bekommst, seltener.
Stimmt, definitiv.
Und wenn sie gut gemacht ist, guckst du sie dir auch an. Ja. Und du kannst möglicherweise Leute erreichen, die gar nicht so viel online sind oder vielleicht gar nicht Facebook benutzen oder irgendwelche anderen Anzeigen von dir überhaupt nicht sehen, wenn du ihre Adresse hast, weil sie dann das auf den Tisch kriegen und dann sagen, ach, das ist ja interessant, guck ich mir mal. Also kostet Geld natürlich, aber echte Briefpost ist meiner Meinung nach ein funktionierender Kanal, wenn man es richtig macht.
Natürlich auch ein teurerer und aufwendigerer, ne? So,
je nachdem, wie man es macht. Teuer reden wir noch. Wir machen das gleich mal. Wir können da gleich überhin. Ja, es kostet Geld, klar. Manchmal ist das aber genau der Grund, warum es Sinn macht, den zu benutzen, weil er Geld kostet, weil das machen wir gleich im Verlauf heute, beziehungsweise bei der, je nachdem, wie weit wir kommen, dann vielleicht in der nächsten Folge, ja. So, also, echte Briefpost. Na klar, ist Aufwand, muss ich machen. Darf nicht vergessen, wir sind Körperwesen, ja, wir sind haptische Personen. Und
ich lese ja sogar immer noch echte Bücher lieber als E-Books.
Ich weiß, Petra ist noch so altmodisch, dass sie immer noch Bücher liest.
Alt.
Ja. Das kommentieren wir jetzt noch nicht. Aber im Herzen jung, trotzdem liest sie noch papierende Bücher. Und wir sind haptische Wesen, deswegen sind Bücher und andere Dinge auch durchaus ein funktionierendes Medium. Ja? Und manches landet auf deinem Schreibtisch, was du aus deiner E-Mail-Box schon per Spamfilter vielleicht sogar rausgefiltert hättest.
Genau, oder nicht mal wahrgenommen hast.
Genau, dass es überhaupt da ist. Also deswegen mein Rat, wenn es passt, den Briefkanal nicht zu ignorieren und sich zu überlegen, wie ich den benutzen kann. Ja, er kostet Geld, aber alles kostet übrigens Geld. Das machen wir gleich, wenn wir über das Marketing, Messen von Marketingmaßnahmen reden. Also das war das.
Super.
Dann kommen wir zu eins von Petras Lieblingsthemen, nämlich zu der Frage, wie kann ich denn noch zu Kunden kommen? Und oft vergessen, weil Marketing so viel indirekte Medien im Fokus hat, dass man oft vergisst, dass man im Sales, im Vertrieb, ja durchaus auch durch Eigeninitiative, Kaltbesuch und Kaltakquise auch zu potenziellen Kunden kommen kann. Anrufkampagnen kann man auch machen, per Anruf beziehungsweise sogar per Besuch, je nachdem, was man eben für ein Business hat. Und unsere Empfehlung, auch darüber nachzudenken, wenn ich Business-to-Business, da müssen wir natürlich die Einschränkung machen, wenn ich zu Business-to-Business arbeite, dann zu überlegen, ob ich nicht auch die Kunden, die ich gerne haben möchte, die Unternehmen, die ich gerne zum Kunden haben möchte, die vielleicht sogar direkt anzurufen. Mhm. Was sind denn deine Tipps zu dem Thema, wenn man das machen will?
Naja, sich wirklich nicht scheuen. Also ich merke so viele eher sehr junge Menschen, ich sag mal so unter 30 oder um die 30, die greifen sehr viel lieber zu E-Mails. Auch in den Akquise-Trainings sagen die ganz häufig, ja, also bevor ich anrufe, schreibe ich immer lieber erstmal eine E-Mail. Ja, so wie früher man den Brief gerne vorab geschickt hat, ne? Als es noch kein E-Mail in dem Sinne so gab. Wir kennen das ja noch, wir sind ja in dem Alter, ja. Und dann sage ich immer, okay, und dann, wenn sie dann anrufen, was dann? Ja, dann beginnt das Spiel ja eh von neuem, weil die E-Mail, wo landet die denn? Ja, und die wird ja eh nicht wahrgenommen, in den wenigsten Fällen. Dann wird zum Hörer gegriffen und dann muss man sich eh erstmal durchfragen. In den meisten Fällen hast du nicht gleich den richtigen dran. Oder wenn man den richtigen dran hat, oder die Assistentin vom angenommenen Ansprechpartner, sind die oft, wenn man wirklich höflich mit denen umgeht, gar nicht so unfreundlich, wie viele denken. Viele gehen von sich aus und denken, oh, ich kann mir da nicht was verkaufen. Und erster Punkt oder wichtigster Punkt dabei ist, glaube ich, einfach, dass man sich davon verabschiedet und denkt, man muss dem jetzt was verkaufen. Man verkauft dem nur lange nichts. Das ist ein Abklopfen, das ist ein Hallo, ja, wie bei einer E-Mail auch. Wenn du irgendwie was hast, was du jetzt per Anzeige oder so angibst, da verkaufst du ja auch in den wenigsten Fällen was. Also du verkaufst schon was, du kannst bestellen sie hier, melden sich hier an oder laden sie sich hier runter, ja. Aber es ist noch lange in der Regel kein Verkauf von einem hochwertigen Produkt. Und das kann es bei so einem Erstanruf ja auch nicht sein. Und normalerweise ist es so, dass du, wenn du nett und höflich bist, schon mal Grundvoraussetzung, auch Informationen mindestens immer bekommst. Und das ist ja schon hilfreich. Nämlich, wie machen die sowas überhaupt? Oder, also wir merken das ja auch für unsere Akquise, ja, in unserer Akquise. Dann wird zum Beispiel gesagt, Mensch, das ist ja toll. Vertriebsleiter sind ja jetzt hauptsächlich unsere Zielgruppe. Da wird dann teilweise sogar gesagt, oh Mensch, das ist ja spannend. Ja, kenne ich. Habe ich ihr Buch gelesen. Was ja auch sehr schön für uns eine schöne Rückmeldung ist. Ja, so. Ich wollte eh mal mit Ihnen in Kontakt treten. Das ist ja super. Schicken Sie mir doch mal eine E-Mail, was Sie alles im Portfolio haben. Weil die Leute eben auch gar nicht
wissen. Und dann wird die E-Mail natürlich auch sehr viel
eher
wahrgenommen, als wenn
es einfach so. Und dann geht der Prozess auch los, ne? Während vorher die E-Mail wahrscheinlich im Spam landet. Selbst dann, manchmal wird eine E-Mail, geht die auch unter, ja, oder wenn die Sekretärin die weiterleiten muss oder so, ja, dann ist manchmal, wenn du 3-4 Tage oder eine Woche später anrufst, auch, ah nee, aber habe ich gar nicht, kann sie nochmal schicken, ja, und dann schickst du nochmal, aber dann spätestens kommt eine Rückmeldung, ja, egal wie sie ausfällt, manchmal ist auch, nee, ist doch nicht so ganz richtig oder, aber dann kommt auch häufig so, na, im Moment nicht, aber wir melden uns, wenn, oder können Sie nochmal, dann bist du ja auch schon im Prozess. Anders als wenn du nur eine E-Mail verschickst, die versickert irgendwo und du hast gar nichts, ja?
Genau. Deswegen unser Rat, sich auch mit dem unangenehmen Anrufen beschäftigen. Aus meiner Sicht, aus einem ganz einfachen. Wir kennen das, dass Marketing, was eher indirekt ist, ich sage immer, das ist ein bisschen Marathon, ja, wie ein Marathonlauf, dass das dauern kann. Das kann vor allen Dingen, wenn du kostenlose Medien benutzt, ja, um dir eine Audience aufzubauen und so, dann kann das 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre dauern, bis du wirklich signifikant Anfragen darüber generierst. Und viele haben überhaupt nicht die Möglichkeit, so lange zu warten. Mhm. Also es ist schmerzfrei, dass man das im Marketing macht, eine E-Mail-Kampagne machen, ein Opt-in-Newsletter, ein E-Book schreiben, ist alles gut, alles nie weh. Aber wenn, weil ich ja gar nicht merke, ja, dass da Ablehnung stattfindet, ich schicke E-Mail raus, wenn die nicht aufgemacht wird, naja, so ist halt, ja, weiß man ja. Aber es dauert auch ewig, selbst wenn es funktioniert, was man macht, bis da was zurückkommt. Mhm. Und deswegen unser Rat, wenn es für das Geschäft passend ist, das geht auch nur, wenn du Business to Business hast und wenn du dich schulen lässt, damit du weißt, was du tust, professionell bist, freundlich bist und einfach auch akzeptierst, dass du natürlich eine Menge hörst, wo du sagst, nee, dankeschön, brauche ich gerade nicht oder passt bei mir gar nicht.
Ja, aber wie bei den E-Mails, ja, das ist ja klar. Ja.
Genau, nur da merkst du es nicht, hast überhaupt keine Information.
Genau.
Und unser Rat, das mit einzubauen, wenn es passt ins Unternehmen, weil Kaltakquise eine der effektivsten Formen ist, um relativ schnell Anfragen zu generieren. Wie gesagt, Business to Business, wenn ich es professionell mache, kann ich in relativ überschaubarer Zeit Anfragen generieren.
Genau.
Also das ist unser Rat, neben also Briefe auf der einen Seite, Anrufkampagnen per Kaltakquise zu machen. Eine Möglichkeit. Dann natürlich das, wir haben ja sehr viele Fragen gemacht, Folgen gemacht zur Ausgebucht-Reihe. Und da ist ja ein Punkt, der jetzt ein Wissen verkauft, jetzt nicht ein konkretes Produkt, selbst bei konkreten Produkten geht es, aber ich sag mal, der im Wesentlichen jetzt Know-how verkauft, egal ob als Trainer, als Coach, als Berater oder was auch immer, unser Rat, Vorträge halten zu dem Thema.
Also, ja, und so viel wie möglich auch auf Veranstaltungen gehen. Ne?
Veranstaltungen gehen, Vorträge halten, wenn man kann. Mhm. Und die Themen anderen Leuten, die in der Zielgruppe sind, damit überhaupt erstmal bekannt machen. Komm, generiert man auch viele Anfragen.
Ja, mhm. Ja, so, zum Beispiel auch kostenfrei Vorträge anbieten am Anfang.
Ja, und später vielleicht sogar Geld verlangen.
Genau, genau. Ja,
also alle Kunden, die wir begleitet haben auf diesem Prozess, haben angefangen mit kostenlosen Vorträgen. Mhm. Einige sind halt so, dass sie bis zu 20% ihrer Umsätze, und die sind keine Vortragsredner, sondern die sind nur in Anführungszeichen Experten für ihr Thema. Mhm. Bis zu 20-25% ihres Jahresumsatzes in der Zwischenzeit mit bezahlten Vorträgen machen, mit Moderationen zu Fachthemen und so, weil sie einfach als Experten wahrgenommen werden. Mhm. Also eine Option, auch das aufzubauen und darüber Anfragen zu generieren. Mhm. Ja, also das nicht zu vergessen, auch wieder was eher am Anfang unangenehm ist. Oh Gott, da muss ich mich da vor anderen Leuten hinstellen, muss was erzählen und so. Ja, aber es ist ein wirklich auch das ein funktionierendes sozusagen Direktkundenakquise-Modell, ja, was funktionieren kann. Mhm. Dann möchte ich sozusagen im nächsten Schritt zu etwas kommen, was die meisten Leute überraschen wird, nämlich zu sagen, benutze bezahlte Anzeigen statt nur die kostenlosen Medien. Wenn ich sage, warum soll ich das denn machen, wenn ich kostenlose Medien habe, dann kostet mich ja nichts. Ja. Das eine ist natürlich der Irrglaube, dass es nichts kostet. Also der erste Punkt ist natürlich zu sagen, das ist ein interner Stundensatz oder der Stundensatz einer Mitarbeiter, die das machen. Das
ist, genau, Akquisiteurs, ne? Also wollte ich auch noch sagen, Akquise ist natürlich auch nicht, dass es gar nichts kostet, ne? Die Zeit.
Also, nichts kostet nichts. Ja, also alles kostet Zeit, egal was du machst. Genau. Das musst du auch dagegen rechnen. Du musst sagen, okay, jetzt mache ich vermeintlich kostenlose Medien und mache YouTube-Videos. Ja? So, jetzt kann jeder sich fragen, was für ein Equipment brauche ich, wie lange wird das aktuell sein, wann muss ich es wieder updaten? Wie lange brauche ich, um mich mit den entsprechenden Werkzeugen zu beschäftigen, wenn ich mir keinen Schnittingenieur leisten kann oder keinen Videoschnitt beauftragen kann, wenn ich selber mache? Mhm. Was kostet mich das alles? Selbst wenn ich sage, ich habe den Computer, ja, aber da kostet ja auch alles Zeit und wie zum Teil auch Geld. Mhm. Und das muss ich zusammenrechnen. Und dann muss ich natürlich meine Zeit rechnen und sagen, jetzt mal unabhängig von der Zeit, die ich benötige, das vielleicht selber zu schneiden, das sozusagen herzurichten und hübsch zu machen und also über den Kanal alles zu lernen, kostet mich das ja auch meine Zeit, in der ich nichts anderes machen kann. Dann kann ich unbedingt, während ich YouTube-Videos mache und schneide und vertone und was auch tue. Und das einfach nur, also ich sage nicht, man soll es nicht machen, im Gegenteil, wenn das der Kanal ist, wo es für einen funktioniert, wunderbar, sondern sagen, okay, ich muss meine Zeit erfassen, die ich damit verbringe, nehmen wir mal an, für so und so viele Folgen, 5-6 Stunden und dann sagen, was ist mein Stundensatz, von mir aus 100 Euro und sagen, gut, diese 5 Videos kosten mich jetzt pro Stück 100 Euro oder 200 Euro oder was immer dann der Wert ist, der da rauskommt.
Mhm. Und dagegen die dann Nachbereitung, Vorbereitung noch mit dazu rechnen.
Genau,
dann, ne?
Die Zeit, die ich brauche, um die Kommentare zu beantworten, wenn da jemand was kommentieren sollte. Ja. Also mich sozusagen mit diesem Medium zu beschäftigen. Das gleiche gilt für meine Webseite, das gleiche gilt für alles, was ich mache, was marketingmäßig ist. Warum? Weil in Wirklichkeit ist so, wenn ich ein bezahltes Medium habe, dann kann ich über eins, auch da muss ich mich mit beschäftigen, natürlich, ja, sagen, Google-Anzeigen oder eine Zeitungsanzeige und dann wird das schon alt funktionieren. Wenn ich aber herausgefunden habe, dass dein Kanal funktioniert und da dass ich mit Anzeigen gegenüber den Kosten Ertrag generiere, weil ich Aufträge kriege, die mehr kosten als die Werbekosten, dann haben die bezahlten Medien natürlich einen großen Vorteil. Das eine ist, ich kann sicher sein, dass die Publikum erreichen.
Richtig.
Nehmen wir mal Facebook, ist ein schönes Beispiel. Ich meine, ich habe jetzt 1.000 Follower, was ich nicht habe, weil mich auch nicht interessiert, aber ich habe, oder 10.000 Follower, ist ja egal. Mhm. Und ich poste jetzt einen Beitrag, ja. Mhm. Ob jetzt werblich oder irgendeine Information mit einem Link auf meine Webseite. Natürlich ist das so, dass den nicht alle 10.000 Leute sehen werden.
Nee.
Weil es geht gar nicht, wenn ich jetzt überlege, wie viel da gepostet wird und dann würde man das alles sehen, dann würdest du Facebook aufmachen, hättest 6.000 neue Posts und würdest gleich wieder zumachen.
Genau.
Du siehst also nur einen Bruchteil davon. Der wird also rausgefiltert und so weiter. Mhm. Was du siehst, natürlich in Abhängigkeit vom Budget, sind auf jeden Fall, wenn es für dich oder für deine Interessen und so weiter geschaltete Anzeigen gibt, Anzeigen. Also Facebook wird immer dafür sorgen, wenn sie können, dass sie deine Anzeigen zeigen. Genau das Gleiche, was Google macht. Wenn du eine Google-Suche machst und es gibt dazu eine Google AdWords-Anzeige, dann werden sie, wenn ein Budget vorhanden beim Anzeigekunden ist, werden sie diese Anzeige zeigen. Ja? Mhm. Das heißt, dieser ganze Prozess ist sichergestellt, genau wie bei einer Zeitung. Wenn du eine Anzeige buchst für den jetzt in Berlin, den Tagesspiegel, und buchst eine Anzeige, dann kannst du sicher sein, dass diese Anzeige erscheinen wird, weil wenn die da Platz haben in ihrer Ausgabe, dann, und du bist gebucht auf dieser Ausgabe, dann wirst du in dieser Ausgabe erscheinen. Das ist deren Geschäftsmodell. Das heißt, bezahlte Medien oder bezahlte Anzeigen haben den großen Charme, dass sie garantiert in dem Medium erscheinen. Egal, ob das Suchmaschine ist oder eine Anzeige, die du bei YouTube machst, ja, kann man ja auch Anzeigen zeigen, und so weiter. Also all diese Anzeigen werden mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeliefert, während alle deine Beiträge nicht unbedingt ausgeliefert werden müssen. Ja, das gleiche übrigens, was bei E-Mail so ist, ne? Alle deine E-Mails werden verschickt. Ja? Wenn du einen E-Mail-Provider benutzt, du schickst die raus und werden die rausgeschickt. Ob die dann alle in der Mailbox landen, das ist ein anderes Thema. Aber grundsätzlich werden die verschickt. Also das ist nicht selektiv und nicht, wie es bei den Posts auch sein muss, klar, weil das überhaupt gar nicht anders ginge. Also deswegen sind bezahlte Medien, Anzeigen, Medien ein großer Vorteil gegenüber kostenlosen. Der zweite Grund ist, dass wenn du einmal eine funktionierende Anzeige hast, dass du dich dann möglicherweise wenig, sage jetzt nicht gar nicht, aber sehr wenig um diese Anzeige kümmern musst. Weil die funktioniert, du kannst sie schalten und du kannst sagen, bitte nächsten Monat wieder. Mit die übernächste Woche wieder.
Und wenn man den Zeitaufwand dann mal gegenüberstellt, gegenüber Beiträgen Generierung, also muss ja geschrieben werden, ja, also über Erstellung, ja, auch nicht ohne. Ne?
Nee, genau. Und deswegen, und jetzt
da wieder heißt nicht, dass man das einstellen muss mit den Beiträgen, ja, aber es ist wieder auf ein paar Kanäle mehr verteilt.
So,
ja.
Und das führt zurück zu etwas, was wer unsere Folgen schon lange hört oder uns schon lange verfolgt hier auf unserem Podcast, wird wissen, dass ich ein großer Fan bin von dem Messen von Marketingaufwand gegenüber den Erträgen, also den ROI, den Return on Invest, gegenüber den Marketingaufwänden oder Kosten gegenüberzustellen und sich ernsthaft immer wieder die Frage zu stellen, nicht eine Meinung zu haben, sondern wirklich zu messen und dann auszuwerten, was bringt überhaupt was? Also welchen Effekt hat welche Art von Medium, was ich verwende? Ja. Wie viele Anfragen generiere ich? Wie viele von diesen Anfragen werden zu Aufträgen? Mein Beispiel ist in dem Fall ganz konkret, wir haben einen Kunden, der Facebook-Anzeigen macht und der ist im Business-to-Consumer-Bereich und der macht Facebook-Anzeigen und er macht Google AdWords. Und unabhängig mal davon, wie viele Anzeigen, also sozusagen, wie viele Schaltungen da passieren und so weiter, dann haben wir dann die Anzahl der Anfragen, bei denen geht's konkret, der wollte konkret wissen, wie viel Buchung kriege ich, ja, der hat einen relativ teuren und verkauft direkt auf seiner Webseite, sozusagen seinen Verkaufskanal, die Webseite, verkauft er direkt an den Endkunden seine Dienstleistung, sein Produkt. Ja, die buchen das auch online. Also das ist jetzt nicht, ja. Und die Auswertung zeigte, dass natürlich Leute über den Facebook-Kanal und dann auch auf der Webseite landen, beziehungsweise auf dem Angebot. Aber dass die Aufwendungen von AdWords in diesem konkreten Fall, das muss ja nicht immer so sein, kann genau andersrum sein.
Richtig.
Aber in diesem konkreten Fall, Facebook bezahlten Klicks oder die Marketingaufwendungen zu viel weniger Ertrag führten und auch viel zu viel weniger Buchungen als die gleichen über AdWords generierten Anzeigen an Umsatz generiert haben. Ja, also es war nicht nur...
Ja, über welchen Zeitraum gemessen?
Über 2-3 Jahre haben wir das ausgewertet. Also es war jetzt nicht irgendwie zufällig. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zu dieser Frage, die haben wir in der letzten Folge hattest du die Frage, wie lange muss ich denn warten, bis ich ein bezahltes Medium sozusagen korrigiere, stoppe oder nicht mehr verwende? Relativ kurz. Ja? Also, wenn ich eine Anzeige schalte und schalte die eine gewisse, das hängt davon, was ist die Reichweite, also, wie kann man das nicht pauschal sagen, nach einer Woche stoppst du das, weil du gar nicht weißt, was das für ein Medium ist, aber wenn du jetzt sagst, ich habe eine Reihe von Anzeigen, der gleichartige Anzeigen laufen, in mehreren Mal in den Ausgaben, wenn es wirklich ein Printmagazin ist oder was auch immer, oder es gibt ja auch Newsletter von anderen, wo du Anzeigen buchen kannst, auch das gibt's, ne? Die also wirklich eine konkrete konkrete Zielgruppe haben und du passt da genau rein und die Anzeigen verkaufen, wo du dich in den Newsletter mit einbuchen kannst. Mhm. Wenn du Ärzte erreichen willst, ja, dann kannst du also einen Newsletter buchen, wo der Ärzte adressiert, die regelmäßig das Ding lesen und du kannst Anzeigen buchen, wo du mit reinkommst, ja. Mhm. So. Und wenn du das auswertest, dann heißt für mich, wenn ich 2-3 Anläufe, für mich persönlich immer, wenn ich 2-3 Anläufe habe und das erreicht nicht den ROI, dann muss ich mich ernsthaft fragen, ob das Medium funktioniert. Mhm. Nicht beim ersten Mal, das kann Zufall sein. Die meisten Sachen, die ich kenne, funktionieren zumindest break-even oder besser, wenn sie überhaupt funktionieren. Mhm. Also manche funktionieren gar nicht, dann sind sie sozusagen tot, ja, und dann funktionieren sie beim zweiten und dritten Mal meistens auch nicht. Mhm. Manche sind break-even oder besser oder verdienen Geld. Also ich kriege mehr Anfragen, beziehungsweise vielleicht sogar Aufträge, als die Kosten waren. Oder die waren relativ günstig, sagen wir mal so. Mhm. Und die Anfragen. Und dann kann ich es optimieren. Dann kann ich also hingehen und sagen, jetzt teste ich. Ja. Mhm. Dann mache ich noch was. Ich sage, Normalfall sollte es, wenn ich funktionierende Kampagnen habe, wo ich weiß, die funktionieren oder funktionierende Anzeigen, egal ob bei Facebook oder bei YouTube oder bei AdWords oder wo auch immer, dann sollte ich da eigentlich kein Budget setzen. Mhm. Solange es funktioniert und ein ROI generiert, wäre es ja dumm, das zu begrenzen.
Ja, klar. Ja?
Also wenn ich sage, Flyer bringen mir Kunden in mein Restaurant, dann wäre ich bescheuert, wenn ich sage, aber ich verteile nur 100 Euro Flyer, wenn ich mir auch 500 Euro leisten kann. Weil 500 Euro so viel Kunden bringen, bis der Laden voll ist, ja? So, das heißt, unbegrenztes Budget, wenn es funktioniert. Ja. Also keine Begrenzung. Aber Budget bei Tests. Mhm. Das heißt, wenn ich einen Test habe, muss ich den begrenzen und sagen, okay, ich gebe jetzt mal von mir aus 500 Euro oder 200 Euro und innerhalb dieser 200 Euro teste ich, was da rauskommt. Und das lasse ich nicht unbegrenzt laufen, weil ich gar nicht weiß, vielleicht ist es ja ein Verlust, ja? Mhm. Das Geschäft sozusagen. Mhm. Und das ist so ein bisschen das, was ich raten würde zu machen. Ja? Mhm. Stoppen, wenn es nicht funktioniert, bei bezahltem Medium relativ schnell. Also da brauche ich nicht Monate. Manchmal sage ich, okay, nach 200 konkreten Klicks zum Beispiel muss es auswertbar sein, ob das Ding funktioniert. Dann muss ich es modifizieren, testen. Ja, haben wir ja oft genug beschrieben in unserem Podcast.
Ich wollte gerade sagen, und vielleicht auch noch an der Stelle erlaubt ein kleiner Hinweis auf unser Buch, wo du ja auch das Thema Google AdWords als ein Kapitel, gerade auch für Leute, die sich noch nicht intensiv damit befasst haben, auch nochmal sehr gut beschrieben hast.
Ja. Genau, also wer da jetzt einsteigen will und ein bisschen mehr wissen will, kann ich nur empfehlen, besonders wenn ich ein kleines Budget habe. Wenn ich ein größeres Budget habe, mehrere tausend Euro im Monat, dann lohnt es manchmal auch, einen externen AdWords-Spezialisten zu engagieren. Mhm. Vielleicht auch, wenn ich eine Daueranzeige generieren kann, die regelmäßig funktioniert und die nicht dauernd modifiziert und getestet werden muss, kann es auch lohnen, jemanden zum Einstieg zu holen, der mir da hilft, das Ding aufsetzt, ja. Und wenn es dann läuft, kann man es oft auch laufen lassen. Aber für viele heißt das selber lernen, weil die Kosten für den Berater kommen ja oben drauf, der kriegt ja von Google nichts. Ja? Also wenn man dann denkt, ach ja, ich habe ja 500 Euro für Google ausgegeben, naja, vielleicht muss ich auch 3-4 Stunden Arbeitszeit von dem Spezialisten bezahlen, der sich einfach mit meinem Thema beschäftigt. Und manchmal kann ich selber genauso lernen, wenn ich ein bisschen Zeit investiere. Das ist dann immer die Abwägung. Ja? Gebe ich jetzt 500 oder 1000 oder so Euro für den Berater aus, plus 500 Euro im Monat für Google, für einen Einstieg? Oder rechne ich meinen Stundensatz dagegen und sage, wie viele Stunden beschäftige ich mich mit AdWords, um es dann selber zu können? Ja? Ursprünglich ist Facebook-Anzeigen und AdWords bei kleineren Budgets meiner Meinung nach fast nur profitabel zu machen, wenn du selber lernst. Und deswegen dein Hinweis, gar nicht so dumm, klar. Wer es noch nicht hat und es nicht kennt, unser Buch zu bestellen dazu, weil das eine Kapitel beschäftigt sich nur mit AdWords. Und interessanterweise, das letzte Kapitel beschäftigt sich mit LinkedIn, auch eine Plattform, die ich benutzen kann, sagen wir mal, beim Business-to-Business-Bereich entsprechende Kontakte aufzubauen, beziehungsweise entsprechende Reichweite aufzubauen für Artikel und so weiter.
Definitiv.
Ja, also nur in Zusammenfassung für heute, weil die Zeit ist schon wieder fortgeschritten.
Genau, wollte ich gerade sagen.
Der guten alten Post eine Chance geben, also Postkarten zu benutzen oder Werbebriefe zu versenden, kann funktionieren, ja, meiner Meinung nach sogar manchmal besser als E-Mail-Kampagnen. Die Kaltakquise sind auch ein unpopuläres Medium.
Nicht vergessen,
Medium.
Die Kaltakquise, genau, nicht außer Acht lassen, nicht außen vor lassen.
Zumindest
auch
mal testen.
Ruhig zum Hörer, genau, testen. Entweder selber oder jemanden, wo man denkt, das passt gut. Derjenige, der kann gut mit Menschen, dann Vorträge, ne? Thema Vorträge, auch sei nochmal ein Hinweis erlaubt auf unsere Folgen ausgebucht. Da haben wir ja ganz, ganz viel zu dem Thema auch in der Tiefe gehabt. Ne? Und dann, was du jetzt sehr ausführlich zum Schluss beschrieben hast und sehr fundiert bezahlte Anzeigen, wo du ja unter anderem auch eben schon jahrelange Erfahrung hast, seit, als es anfing damals mit Google AdWords, warst du ja da schon als Berater tätig.
Ja, ich mache AdWords schon ganz lange, ja.
In diesem Sinne, also wenn ihr dann nicht genug Anfragen bekommt, dann wissen wir auch nicht.
Na doch, dann wissen wir schon, dann muss man ja trotzdem nochmal gucken.
Dann uns anrufen.
Aber bevor Petra will schon gleich zumachen, ich will es nochmal kurz zusammenfassen. Die Briefpost, die Kaltakquise, Vorträge halten, bezahlte Anzeigen nicht außer Acht lassen, die muss man testen, stoppen, wenn es nicht funktioniert, also nicht ein Jahr warten oder so, sondern sehr viel konkreter, sehr viel klarer dort eine Reißleine haben, die man dann auch zieht und dann wieder modifiziert. Bei Tests immer Budgets benutzen und wenn man merkt, dass man etwas Funktionierendes hat, macht ein Budget normalerweise überhaupt keinen Sinn, weil ich ja so viel Anfragen generieren kann, wie überhaupt nur geht. Also die Erweiterung der einzelnen Anfragekanäle, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, auch um die Unabhängigkeit zu bekommen, dass nicht alles, wie sagt man so schön, nicht alle Eier in einem Korb liegen, weil wenn da dann mal was passiert, ist dann immer ein Problem. Deswegen unser Hinweis zum Thema Anfragen, die Kanäle, die man verwendet, um Anfragen zu generieren, entsprechend auszubauen. Dankeschön, Petra, fürs in der Sendung sein.
Danke auch.
An die Hörer vielen Dank fürs Zuhören. Eine gute Woche. Tschüss.
Tschüss.
Und wie immer, nicht vergessen.
Es ist ein Dschungel da draußen.
Guerilla FM.